Das ist der zweite Teil der Podcast-Trilogie »Ich will da mal weg nach Spanien«. Im ersten ging es um grundlegende Dinge, wie beispielsweise die Vorbereitung zur Auswanderung, Behörden und Formalitäten in Deutschland oder die unglaubliche Wichtigkeit der NIE und wie man sie richtig beantragt. Im zweiten erfahren Sie nun unter anderem etwas über die Mietbesonderheiten in Spanien, wie digital spanische Behörden schon sind oder wie gut das Krankenversicherungssystem dort funktioniert. Darüber spreche ich wieder mit Olaf Jörs, der seit Jahren auf Mallorca lebt und dort unter anderem als Versicherungsmakler arbeitet, und mit Omer Tutu vom BDAE, der Unternehmen und Personen zum Auswandern berät. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösungen für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet. Nun aber Schluss mit der Vorrede und viel Spaß beim zweiten Teil. Ich kann aber alle Tiere, die ich hier habe, auch mitnehmen.
Ich sage jetzt mal pauschal erstmal ja. Es sei denn, es gibt irgendwelche Ausnahmen, weil du irgendwelche Exoten hast. Also vor 2 Tagen ging hier im Nachbarort Manacor die Nachricht durch. Da hat dann einer so, weiß ich nicht, um die 20 exotische Katzen gehabt. Und die waren nicht klein. Da war Lux mit bei und so weiter und so fort. Also ja, das gibt dann Probleme.
Gut, also wir reden von Hauskatzen, das ist okay. Lux und Löwe eher nicht.
Lux und Löwe wird eher problematisch, genau.
Gut, muss ich denn sonst, also brauche ich Wohnraum schon in Spanien, wenn ich dahin auswandern will? Oder kann ich auch auswandern und habe ein Hotel?
Natürlich kannst du auswandern und hast erstmal ein Bed and Breakfast oder ein Hotel oder eben über irgendeine Wohnungsplattform eine Wohnung gemietet. Das geht. Je nach Region würde ich schon gucken, also nach Mallorca im Sommer auszuwandern und zu sagen, ich suche dann mal auf Mallorca eine Wohnung, ist wie ein Sechser im Lotto. Also definitiv nicht, ne? Also du musst schon vorher eine Wohnung haben oder aber du sagst eben, ich habe einen Arbeitgeber und dann sagst du zum Arbeitsvertrag, er möge mir bitte auch eine Wohnung besorgen dann, ne? Das wird von vielen Arbeitgebern auch gemacht dann, ne? Auf dem Festland sieht es wieder anders aus, das ist einfacher.
Muss ich irgendwas beachten, wenn ich mir eine Wohnung, also gibt es irgendwas Besonderes im Vergleich zu welchen Wohnungen in Deutschland? Miete ich ja einfach, gut, ich brauche eine Versicherung, Haftpflichtversicherung, sowas, also für Wohnungssachen. Aber brauche ich irgendwas in Spanien, irgendwas Besonderes, wenn ich eine Wohnung mieten möchte, oder ist es genau wie hier?
Nee, hier wirst du erstmal grundsätzlich über den Tisch gezogen. Das geht schon damit los, dass die Makler von dir als Mieter eine Cottage nehmen, was gesetzeswidrig ist. Also die Cottage muss der Vermieter zahlen. Dir werden Mietverträge angeboten vom Jahr oder von 2, aber die kann man auch unterschreiben, weil sie haben keine rechtliche Bewandtnis, weil jeder Mietvertrag mindestens 5 Jahre dauert. So, außer er ist temporär, also für die Saison von 6 Monaten. Alles, was unterm Jahr ist, da kann man andere Zeiten vereinbaren. Aber so wie es über ein Jahr geht, dann sind das automatisch 5 Jahresverträge, die nur von Seiten des Mieters eben vorher beendet werden können.
Ne? Ah, okay. Was ihr braucht, glaube ich, zum Mieten ist, weil du hast vorhin schon die NIE angesprochen. Ich weiß, das hast du mir schon im anderen Podcast mal erzählt, dass die NIE ist halt so scheinbar wie so der Zentralschlüssel für alles.
Das ist der Zauberschlüssel. Oder? Ja, das ist der Zauberschlüssel, genau. Der öffnet alles.
Muss ich Numero den, die brauche ich zuerst, ne, bevor ich mieten kann.
Ja, weil du brauchst schon für den Mietvertrag brauchst du schon die NIE. Für die Eröffnung eines Kontos brauchst du die NIE. Für eine Fahrzeuganmeldung brauchst du die NIE und so weiter und so fort. Also das macht Sinn und das ist auch möglich, das schon im Vorwege zu machen. Entweder man versucht es über ein Konsulat in Deutschland schon, dass man sich dort die NIE holt. Oder aber man macht es so, dass man in den Urlauben vorher, bevor man tatsächlich auswandert, schon mal die NI beantragt und dann man Flug zwischendurch bucht, um dann zur Ausländerbehörde in Palma zu gehen oder wo immer man dann hingeht und die dann entsprechend abholt.
Ah, okay. Was muss ich, um so eine NI zu beantragen? Gehe ich da einfach hin und sage, hallo, ich bin Marco, ich habe meinen Perso hier aus Deutschland, ich möchte jetzt nach Spanien einwandern, ich möchte jetzt nach Spanien auswandern. Ich brauche eine NI oder brauche ich noch irgendwas da, Geburtsurkunde, was weiß ich?
Das Erste, was du brauchst, ist tatsächlich ein Termin, eine Cita. Cita Previa heißt das auf Spanisch. Und das ist schon sehr, sehr schwer zu bekommen. Also wir haben jetzt im Moment die Situation, dass viele Arbeitgeber neue Arbeitskräfte für die Saison haben. Und da sind wir eigentlich schon seit 2 Monaten dabei, um für die Arbeitnehmer die NI zu beantragen. Da gucken wir morgens in den Rechner zwischen 6 und 8. Auf Mallorca, auf Menorca, auf Ibiza, in Barcelona, in Valencia, in Malaga oder in Madrid. Und so wie wir einen Termin haben, wird ja auch sofort dingfest gemacht und den ganz egal wo und dem Arbeitgeber nur mitgeteilt, so, nein, dein Mitarbeiter kann morgen nach Valencia fliegen und hat da bei der Ausländerbehörde dann einen Termin. Weil die Termine sind schwer zu bekommen.
Okay. Das heißt aber, ich kann das nicht digital machen. Also ich meine, Termin kann ich mir digital zwar holen, aber ich muss die Beantragung vor Ort machen.
Die Beantragung, die Aushändigung, das wird vor Ort gemacht. So, und das wird im Grunde genommen, haben wir in Spanien eine Institution, die es in Deutschland nicht gibt. Das nennt sich Gestoría, mit G geschrieben, Gestoría. Und Gestorías sind Dienstleistungsbüros, die eben genau diese Arbeiten für dich abnehmen, so wie wir, ne? Die NI für dich beantragen, die Residenz für dich beantragen, die Fahrzeugummeldung machen und so weiter und so fort.
Gut, also kann ich mich auch an Leute wie dich wenden. Ihr besorgt mir so einen Termin. Und dann sagst du, Marco, du musst morgen nach Sevilla. Da ist halt, hast einen Termin. Morgen früh kannst du deine NI beantragen.
Genau.
Gut, und dann habe ich die NI und damit habe ich quasi erstmal den Zugang zu allem. Die brauche ich auch für alles. Ne? Du hast gesagt, die kann ich für eine Wohnung brauche ich die, für ein Konto brauche ich die. Ich weiß, du hast mal schon mal erzählt, ich brauche, auch wenn ich ein Paket annehme, brauche ich auch meine NI.
Genau,
Oder?
korrekt. Ja, genau.
Also die brauche ich für alles. Das ist so die Grundlagen, Behördennummer, sage ich mal. Herr Dudu, was sagen Sie denn zu dem, was der Herr Jürs gerade so gesagt hat? Zu der NI, haben Sie noch irgendwelche rechtlichen Anmerkungen dazu oder ist das so richtig, was er alles erzählt hat? Und meine zweite Frage wäre auch noch, ich finde das ja persönlich eine sehr charmante Sache. Gibt es das noch in anderen Ländern und hängt Deutschland nur hinterher oder ist Spanien das einzige Land, wo es sowas Cooles gibt?
Ja, also zu NE-Nummer, da hat Herr Jötz auch sehr ausführlich irgendwie auch den Beantragungsprozess auch dargestellt. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, also zwei oder drei Sachen muss man da anmerken. Erstens, die NE-Nummer ist eine Ausländer-Identifikationsnummer. So, das heißt, die NE-Nummer ist jetzt in dem Sinne nur für Ausländer, die zugewandert sind. Das muss man auch wissen. Und die NI-Nummer bekommt man als zweiter Aspekt, bekommt man, wenn man erst 3 Monate in Spanien lebt. Wir reden ja von der Auswanderung, wir gehen davon aus, dass die Leute länger als 3 Monate da leben. Das ist auch wichtig. Bevor man die NI-Nummer beantragt, das sollte man auch wissen, man muss sich dort erst bei dem spanischen Einwohnermeldeamt sich registrieren und anmelden. Das vergessen auch viele. Viele haben auch die NI im Kopf und vergessen, dass die Meldung, wie hier in Deutschland auch wichtig ist, um eine NI-Nummer letztendlich auch zu bekommen. Das ist auch die Sachen, die man auch wissen muss. Warum erwähne ich das? Es gibt auch ganz viele Auswanderer, die wollen nie Deutschland verlassen, also melderechtlich gesprochen. Das heißt, die sind hier sowohl in Deutschland als auch in Spanien gemeldet. Da hat man dann eine Meldeadresse in Spanien, eine Meldeadresse in Deutschland. Ich hatte vorhin gesagt, wenn man das so macht, dann hat man Hausaufgaben in Deutschland und Hausaufgaben in Spanien. Aber das ist das, was man auch kurz dazu sagen kann, erstmal.
Okay, und gibt es so eine Nummer auch in anderen Ländern oder ist das in Spanien so eine einzigartige Sache?
Also die Steueridentifikationsnummer, das ist ja das, was man irgendwie auch hier in Deutschland auch implementiert hat mit der mit unserer ID-Nummer, die irgendwie teilweise nicht so ganz läuft, aber es gibt solche Nummer auch in ganz vielen Ländern, Portugal, Italien und alles läuft dann über eine Nummer, die man dann bekommt und ich glaube, das erleichtert auch diese ganzen administrativen Formalitäten.
Das glaube ich auch. Du hast vorhin noch von der Residencia, ist das wie das Einwohnermeldeamt oder wie?
Die Residencia sagt, dass du deinen Erstwohnsitz dann in Spanien hast. Und das musst du, wenn du dich in Deutschland abgemeldet hast, innerhalb von 3 Monaten in Spanien beantragen. Und du kriegst sie nicht innerhalb von 3 Monaten, aber du musst es innerhalb von 3 Monaten beantragen. Und dann kommt da auch ein Termin irgendwann und dann gehst du dahin und dann ist eben die Frage, was ist dein Grund für oder der Grund fürs Auswandern, bist du halt Rentner, das wird anders behandelt, als wenn jemand berufstätig ist oder es wird wiederum anders behandelt, wenn jemand eben nicht mehr arbeitet, aber genug Geld hat. Und der dritte oder vierte macht sich dann selbstständig. Also man muss immer genau gucken, was ist der Grund für die Auswanderung, für die Residenz hier und dann dementsprechend alles vorbereiten.
Du hast ja gerade gesagt, entweder habe ich angestellt oder selbstständig und so weiter. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich arbeiten möchte in Spanien? Also, oder wenn ich als Deutscher nach Spanien komme, sagen die, ja, du musst aber jetzt hier arbeiten, du kannst nichts machen.
Nein, du kannst auch nichts machen. Das ist, wenn du genug Geld hast, kannst du auch nichts machen. Das ist durchaus möglich. Wenn du aber hier arbeiten möchtest, dann macht es auch Sinn, im Vorfeld schon mal zu schauen, wie sieht mein Beruf aus? Kann ich den ohne weiteres in Spanien so ausüben? Es gibt da zum Beispiel Webseiten, findet man auch auf unserer Webseite den Link, wenn ich nach Mallorca auswandern schaue, wo Berufe anerkannt werden. Dieser ganze Bereich in der Medizin, Krankenschwester, Pfleger, Ärzte etc., das wird ziemlich problemlos anerkannt, ja. Lustigerweise ist auch der Immobilienmakler mit dabei, bei den ganzen Berufen.
Und der Versicherungsmakler?
Der ist da nicht drin. Nein, der ist in dieser Seite nicht drin, aber den kannst du hier halt anmelden. Ne? Aber der Immobilienmakler, der ist tatsächlich auf dieser Seite mit drauf. Und das ist eben wichtig, dass man vorher sich informiert, wie ist die Anerkennung meines Berufes in Spanien. Wir hatten es, das ist immer abhängig von der jeweiligen Regierung so, dass zum Beispiel die Menschen, die im medizinischen Bereich in Katalonien oder auf den Balearen tätig sind, die mussten früher einen Katalan-Sprachkurs machen. Und je nach Stufe war das Nivell unterschiedlich, also das Niveau unterschiedlich. Entweder B2 oder, wenn ich als Führungskraft tätig war, eben auch C1. Weil eben viele Alte nur Mallorquin können. Ja, die können gar kein Spanisch. Und wenn die ins Krankenhaus gehen, dann muss die Krankenschwester, der Arzt eben Katalan sprechen können.
Ah, das ist gut. Aber Kranken, das ist ein sehr guter Übergang. Aber auf meiner Liste ist nämlich auch genau, du hast vorhin auch gesagt, wenn ich halt in das Land gehe, auch die Krankenversicherung muss geregelt sein. Und das passt da gerade perfekt. Muss ich, ist dann einfach, ist das Krankenversicherungssystem genau wie Deutschland? Habe ich da auch private und öffentliche, gesetzliche Krankenversicherung oder wie ist das in Spanien?
In Spanien ist es tatsächlich anders. Wir haben eine Sozialversicherung. Dort hast du die Krankenversicherung drin, die Rentenversicherung drin, die Berufsunfähigkeit drin, das Krankentagegeld und die Arbeitslosenversicherung. Das ist alles in einem Paket und dort zahlt jeder ein. Ja? Vom Kellner bis zum Präsidenten. Also, oder König. Keine Ahnung, wir haben ja einen König. Also vom Kellner bis zum König, dort zahlt jeder ein. Ja? Und das System, wir empfinden es persönlich als gut. Ich bin zwar einmal in Deutschland noch privat krankenversichert, aber ich bin hier auch in der gesetzlichen drin. Und ich muss wirklich sagen, die gesetzliche Leistung hier ist absolut top. Du hast dein Ärztezentrum im Dorf, wo du hingehst und sagst, ich habe das und das. Und dann sagt der Arzt entweder, hier hast du ein paar Tabletten. Oder er sagt, da habe ich keine Ahnung von, ich schicke dich zu meinen Kollegen ins Krankenhaus nach Manacor. Und dort sind dann in den Krankenhäusern unten immer die Fachärzte drin in alle Richtungen. Und dann lässt du dich dann untersuchen und die behandeln dich ganz normal. Also das medizinische System ist hier sehr, sehr gut. Ich empfinde es im Vergleich besser als Deutschland.
Würden Sie jetzt unterschreiben, Herr Dutu, was Olaf Jörs hier gesagt hat? Ich meine es nicht mit dem Einzahlen in das System, sondern das medizinische System an sich mit seinen Leistungen. Also, dass er es in Spanien besser empfindet als in Deutschland. Ist das so richtig?
Gut, das ist auch sein Empfinden, ne? Das ist auch, das darüber mag ich jetzt nicht oder da möchte ich auch nicht kommentieren. Grundsätzlich ist das System auch patientennah. Ja? Also das muss man auch schon sagen. Das System ist auch genau so, also wie hier das deutsche Sozialversicherungssystem konzipiert. Das heißt, man zahlt auch ein und das einfach, also was da einfach ist, dass man jetzt nicht irgendwie über, man ist privat, man ist freiwillig versichert, man ist aber gesetzlich zwar pflichtversichert oder gesetzlich unfreiwillig versichert. Und je nachdem, was man ist, kriegt man keinen Termin oder doch keinen Termin. Das ist unfassbar kompliziert in Deutschland. In Spanien, da hat er recht, jeder bekommt eine Krankenversicherungsnummer. Man muss, Klammer auf, sagen, wenn man den Zugang zu medizinischen Leistungen in Spanien hat. Nicht jeder, der da lebt, automatisch dann den Zugang bekommt. Das muss man auch erwähnen. Ja? So. Wenn man dann einen Zugang zum spanischen Sozialversicherungssystem hat, dann wird das System so organisiert, dass man dann am Wohnort, dann hat man einen Zugang zum Centro de Salud, das ist so eine staatliche, das staatliche Zentrum, wo man Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen kann. Ich war persönlich auch mal mehrfach da. Das ist voll, das muss man auch so. Das heißt, wenn man sich in Hamburg vorstellt, alle, die in Hamburg, in Altona wohnen, die haben ein Zentrum und wenn man krank ist, dann geht man dorthin. So, ob das besser ist als in Deutschland, weiß man jetzt nicht. Also, ich finde das irgendwie, ja, naja. Also, das finde ich nicht in Ordnung. In Deutschland hat man auch diese Freiarztwahl. Das heißt, ich kann zwar in Altona wohnen, meinen Arzt in Köln haben. Ja? Also das verbietet mir ja gar kein niemand. Ob ich dann sofort einen Termin bekomme bei meinem Superarzt in Köln, das ist auch die Schwierigkeit, die wir hier in Deutschland haben. Im Centro de Salud, man kommt zwar ran und der Mediziner, Allgemeinmediziner, sagt entweder, wie gesagt, man bekommt Tabletten oder man wird sofort irgendwie zum Facharzt überwiesen. Also das ist ein Unterschied da, aber wenn du mich so fragst, würde ich sagen, das deutsche System ist für mich lieber.
Okay. Du hast mich gerade am Ende noch, wenn du mich fragst, wenn sie mich fragen, mach mal lieber. Du kannst einfach, also du brauchst nur einfach so, ey, wenn du, sag einfach nochmal, wenn sie mich fragen. Also das ist einfach.
Genau. Also wenn sie mich fragen, würde ich sagen, das System in Deutschland ist für mich vom Qualität her besser. Die Erreichbarkeit ist eine Sache, die funktioniert in Spanien besser.
Und wie ist es, wenn ich jetzt, du hast vorhin gemeint, ich könnte auch als Rentner nach Spanien auswandern oder leben. Wie bin ich dann trotzdem, also kann ich trotzdem einfach, als ich bin ja in Deutschland dann Rentner, beziehe auch meine Rente, kann ich trotzdem einfach zum Krankenhaus gehen oder bin ich da auch im Krankenversicherungssystem drin oder wie läuft das da?
Du bist tatsächlich auch in dem Krankenversicherungssystem hier drin und zwar gibt es dort ein Formular, was unterschrieben werden muss und das ist alles. Also das heißt, die Kosten werden weiter aus Deutschland getragen, aber du bist hier krankenversichert und es wird ein Formular zur Übertragung oder zur Beantragung der Krankenversicherungskarte hier gegengezeichnet und das war's. Und dann hast du den gleichen Schutz wie in Deutschland. Das Einzige, was da fehlt, ist der Zahnbereich, den muss man privat absichern.
Herr Tutu, ist das denn echt so, dass man als Rentner ganz einfach im Krankenversicherungssystem dort aufgenommen wird in Spanien?
Im Krankenversicherungssystem in Spanien aufgenommen zu werden als Rentner, als deutscher Rentner, ist nicht ganz richtig. das kann ich noch kurz erläutern.
Ja, gerne.
Der Rentner, der deutsche Rentner ist natürlich in Deutschland, weil er ein deutscher Rentner ist, noch im deutschen Krankenversicherungssystem. Der kann ja nicht irgendwie in zwei Systemen aufgenommen werden. So. Was da in Spanien passiert ist, der Rentner oder die Rentnerin bekommt einen Anspruchbescheinigung vom deutschen Krankenversicherung, also von der deutschen Krankenversicherung oder seine Krankenkasse. Und mit dieser Bescheinigung bekommt er auch die Leistung vom Krankenversicherungsträger in Spanien. Im System wird er niemals sein, sondern er bekommt Leistung aus Spanien und die Kosten zahlt seine Krankenkasse in Deutschland. Klar, das funktioniert innerhalb der EU, nicht nur in Spanien.
Wenn ich richtig sehe, ist dann ja jeder, der in Spanien arbeitet, ist quasi krankenversichert, weil du einfach richtig alles also auch als Selbstständiger bin ich auch dabei.
Jupp.
Jeder.
Jeder.
Gut. Also muss man sich dann gar keine Sorgen darüber machen. Man ist einfach krankenversichert.
Ja, du musst so als Selbstständiger halt selber zahlen dann den Beitrag. Das wird die ersten 2 Jahre gefördert. Das ist so ein Einstiegsbeitrag, fängt bei 50 Euro an. Und endet dann nachher irgendwie bei 250, 300 Euro als Mindeststufe. Okay. Und das kannst du dann aber eigenständig noch aufstocken.
Ja, gut, aber dann habe ich jetzt mal das sind die ganzen Sachen, über die ich mich kümmern müsste, bevor ich nach Spanien, und mit denen ich mich befassen muss, bevor ich nach Spanien gehe. Ne? Habe ich irgendwas noch vergessen? Also wir haben Wohnungen, solltest du dir zumindest besorgen. Du brauchst, also was du besorgen brauchst, auf jeden Fall ist die NID, du brauchst die Residenz, ja. Krankenversicherung bekommst du so wie, wenn du arbeitest, bist du krankenversichert. Du musst einzahlen, alle zahlen ein. Wohnung, Sprache ist ganz wichtig. Und meine Tiere kann ich im Prinzip mitnehmen, wenn ich möchte. Oder ne? Relativ einfach, ich muss sie nur geimpft haben. Habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen, bevor man losgeht?
Eine Empfehlung ist immer, dass man das Geld für ein Jahr auf dem Konto liegen hat. Das ist etwas, was du in jedem Ratgeber findest. Du solltest also mindestens für ein Jahr Geld liegen haben, um eben eine Miete zahlen zu können, um eben anzukommen und dich um alles kümmern zu können.
Okay. Ankommen ist ein super Stichwort, das bin ich nämlich angekommen. Ich bin jetzt meinetwegen, hab mich an alles gehalten, was du gesagt hast und bin jetzt in Mallorca. Auch weil ich super finde, weil ich dir einen Rotwein trinken würde. Auf Mallorca, genau. Auf Mallorca, auf einer Insel, nicht in einer Insel. Und möchte jetzt da als Versicherungsmakler arbeiten, das, was du ja machst. Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht wie Immobilienmakler. Immobilienmakler kann das einfach beschreiben lassen, wie ich gelernt habe. Versicherungsmakler offensichtlich nicht. Was muss ich denn als Versicherungsmakler machen?
Das war der zweite Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Spanien. Im abschließenden Teil geht es unter anderem um das Arbeiten in Spanien, die 35-Stunden-Woche, was man beachten muss, wenn man dort als Versicherungsmakler tätig sein möchte und welche gravierenden Unterschiede es zwischen deutschen und spanischen Versicherungspolicen gibt.